ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Sie war mal Deutschlands jüngste Sterneköchin und war gefeiert für ihre erfrischende Art, mit regionalen Produkten und vielfältigen Gewürzaromen die tollsten Gerichte zu zaubern. Aber wenn man sie fragt, was sie selbst am liebsten auf dem Teller hat, dann wird sie vermutlich sagen, Mamas Mehlklöße mit Hackfleischsoße. Sibylle Schönberger, heute unser Gast im HR1 Talk. Hallo.
Hallihallo.
Das noch kurz zur Erklärung. Wir sagen du zueinander, weil wir schon mal zusammen im Studio gestanden haben.
Ja. Ja.
Und wie ist es nun mit Mamas Mehlklößen? Warum sind das die besten?
Oh, Mehlklöße und Hackfleischsoße, ich habe es überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Guck mal.
Ja, schöne Recherche, sehr gut. Also das ist einfach so ein bodenständiges Zuhausegericht. Also es geht auch schnell. Ich habe es auch mal versucht zu pimpen, aber nein. Nee. Das muss einfach.
Und kannst du es so wie Mama? Hat sie es dir gezeigt? Oder?
Ich kann das nicht so wie Mama. Ich würde es auch nie so hinkriegen wie Mama, weil Mama hat nämlich damals, das ist ja auch schon 40 Jahre her, dieses Soßenfix genommen.
Achso, das gibt es heute
halt
gar
so
nicht mehr.
Vor 30 Jahren so genommen hat.
Okay, dann kann man es natürlich nicht nochmal reproduzieren.
Genau.
Wir sprechen heute aber nicht nur über das Essen, liebe Sibylle, sondern wir sprechen auch über die Gastrobranche, wir sprechen über Kochshows im Fernsehen und noch über ein paar Dinge mehr und ich freue mich drauf. Geboren ist sie in Frankfurt, aufgewachsen in Bad Vilbel und bevor es in die Welt der gehobenen Kochkunst ging, führte sie ihr Ausbildungsweg zunächst an eine Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung. Sibylle Schönberger, warum Wirtschaft und Verwaltung?
Ach, das frage ich mich heute auch. Warum Wirtschaft und Verwaltung? Ich wollte die Finanzwelt erobern. Ich hatte Träume, ich wollte reich werden, ich wollte es einfach werden. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ey, Wirtschaft und Verwaltung, Gott, ist dieses Thema einfach trocken. Ist das trocken? Ich weiß auch gar nicht, mich hat niemand daran versucht zu hindern. Also sie haben mich einfach machen lassen.
Okay, also und keiner hat gesagt, Sibylle, vielleicht sollst du mal in eine andere Richtung denken.
Niemand.
Niemand.
Leider nein.
War dann aber auch am Ende nur ein kurzer Zwischenstopp und dann ging es aber in die Kochlehre im Arabella Kongresshotel in Frankfurt. Das sind jetzt echt zwei ganz verschiedene Bereiche. Wie bist du aufs Kochen gekommen?
Ich hatte mal in der 8. Klasse, wann war denn das, 1824, ich weiß es nicht, ein Praktikum gemacht im Arabella Grand Hotel an der Konstablerwache. Das ist heute West End Grand. Und das war, es war so großartig. Es war toll. Ich war
von der ganzen
blutjung
Atmosphäre.
Und hatten alle so tolle Kleidung an und die haben sich so gut miteinander unterhalten und es war so multikulturell und in der Küche, das ist mir halt irgendwie auch hängen geblieben, der Umgangston ist halt einfach ehrlich und direkt. Also da wird nicht irgendwie verblümt irgendwas gesagt, sondern so ist es und so.
Manche sagen, der ist sehr rau.
Ja, auch rau würde ich nicht sagen, direkt.
Ja, und hat man da als Frau, da hattest du das Gefühl, du hast da als Frau ein bisschen einen schwereren oder vielleicht sogar einen leichteren Stand als deine Kollegen?
Also rückblickend heute als gereifte, kurz vor 50 Frau, sage ich, irgendwie war ich blind und habe das mir alles schön geredet. Ich habe das damals überhaupt nicht gesehen. Also ich hatte überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Weder mit den Männern noch ich als Frau unter den Männern. Also es war ganz großartig.
Du warst so beschäftigt mit Lernen.
Ja, also ich habe mich auch total wohlgefühlt, weil es so ehrlich war.
Was macht man eigentlich als erstes? Was war das Erste, was du als Lehrling machen dürftest?
Ich glaube, so banale Arbeiten wie Kartoffeln schälen und Zwiebeln schälen und es hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, dass ich wohl ein Händchen für diese Kocherei hatte.
Und dann durftest du mehr.
Und dann hat mein Umfeld entschieden, was ich so zu machen habe und hat mich da auch sehr gepusht.
Und über den rasanten Aufstieg in den Olymp der Sterneküche reden wir gleich mit Sibylle Schönberger, heute unser Gast hier in HR1.
HR1 Talk.
Nach der Kochlehre in Frankfurt und einer Zwischenstation im Kempinski-Hotel in Gravenbruch ging es für die junge Köchin Sibylle Schönberger, damals noch Milde, nach Maintal in das Spitzenrestaurant Hessler, in dem Doris Katharina Hessler seit 1979 ununterbrochen mit einem Michelin-Stern aufwarten konnte. Sibylle, in der Branche hatte Doris Katharina Hessler den Beinamen Katharina die Große. Und dabei war sie aber von Haus aus eigentlich eine Kochautodidaktin. Was war so besonders an ihrer Art zu kochen?
Also sie hat eine gewisse Leichtigkeit gehabt, einfach mit den Produkten umzugehen. Also sie hat auch keine Angst gehabt und hat immer neue Dinge ausprobiert und war auch so ein bisschen schon auf der Gesund-Kochen-Schiene. Also sie hat nicht einfach irgendwas genommen, sondern sie hat darüber nachgedacht. Mhm. Und das fand ich total spannend.
2004 ist sie für alle ganz unerwartet verstorben. Und ihr Mann hat entschieden, dass das Restaurant weitergeführt werden soll mit dir als Küchenchefin. Damals warst du gerade mal 27. Wie war das, auf einmal so eine Verantwortung zu übernehmen?
Ach, es war ganz furchtbar. Es war wirklich furchtbar.
Okay. Aber du warst furchtlos.
Ich war furchtlos, ja, und ja, auch total naiv. Also, ja, klar, ich habe das ja jetzt die ganze Zeit gemacht. Ich mache das jetzt einfach irgendwie weiter. Also es war auch diese Tragweite, diese Position von Doris irgendwie einzunehmen, was das eigentlich damals in den Medien alles ausgelöst hatte, ja. Hm. Also das war schon...
Viel öffentliche Aufmerksamkeit. Ne?
Ja. Und ich wollte das wirklich nur vorübergehend machen. Ich habe mich überhaupt noch gar nicht reif gefühlt für diese Position, für die Verantwortung, Mitarbeiterführung, alles Mögliche, die Finanzen, Bestellungen, Händler, Kunden. Also ja, das ist ja ein Riesenschuh, den man sich da anzieht. Und dann... Ist ja was passiert.
Absolut, dann ist nämlich was wirklich Besonderes passiert. Du hast für das Hessler tatsächlich einen Stern erkocht. Und jetzt muss ich mal ganz platt fragen, wie geht das? Wie erkocht man sich einen Stern? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Kommt da irgendein Restauranttester inkognito und bestellt alles von der Karte? Oder wie passiert das? Wie wird das bewertet?
Das haben wir uns damals auch gefragt. Wie konnte das passieren? Also wir hatten es tatsächlich als erstes Küchenteam geschafft. Sowas schafft man auch immer nur im Team. Also das schafft nie einer alleine. Diesen Stern zu halten, das gab es bis dato nicht. Die Veränderung trat ein und dann war der Stern weg. Jetzt war das dann aber wirklich so, dass wir auch alles gegeben haben. Wir haben den Anspruch auch runtergefahren. Es gab dann eher bodenständige, regionale Küche für den Ortsansässigen und waren auch uns einig, wir müssen den Stern gar nicht halten. Also es ist kein Muss.
Aber vielleicht war es genau das.
Ja.
Ja. Also diese Unbeschwertheit natürlich auch, ne? Dieses, ja, wie Doris Katharina Hessler gekocht hat, eben keine Angst haben zu kochen.
Ja.
Und dann war der Stern da. Und wie war das?
Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Es war kurz vor 12. Wir haben immer Mittagstisch gehabt im Bistro. Und dann hieß es, Sibylle, du musst mal kurz ans Telefon kommen. Der will dich persönlich sprechen. Sag ich, oh Gott, echt, jetzt hat er mal auf die Uhr geguckt. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich gehe ans Telefon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Mensch, prima gemacht. Ihr seid so toll. Sag ich, wer, warum, wieso, weshalb, krieg dich ein? Es ist jetzt gleich Zeit. Wir haben gleich Service. Nee, ihr wisst es noch nicht. Oh Gott, was wissen wir nicht? Was wissen wir? Es hat wirklich Ewigkeiten herumgeeiert am Telefon. Und ihr habt den Stern. Es war total verrückt, also richtig verrückt. Heute ist es ja so, da kriegt man eine Kochjacke und dann kommt dann eine Plakette und dann hier und dann da und dann dort. Das war damals gar nicht so.
Telefonanruf, fertig.
Ja, aber der war ja noch nicht mal von Michelin. Das war einfach ein Bekannter. Und wir konnten es alle nicht glauben. Und dann haben wir uns den Michelin gekauft und haben dann da reingeguckt, weil nur so hat man es damals erfahren.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, und dann war es dann halt so.
Deutschlands jüngste Sterneköchin Sibylle Schönberger heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Sibylle Schönberger, die in ihrer Zeit im Hotel Kempinski in Grafenbruch auch die Großen dieser Welt bekocht hat. Bill Clinton zum Beispiel, dem früheren US-Präsidenten, der aber keine Sibylle Haute Cuisine wollte, sondern eher so in der Liga Fastfood unterwegs war. Ja. Der wollte einen Burger. Was denkt man da als Spitzengastronomin?
Das war für uns völlig in Ordnung, weil im Kempinski gab es nichts irgendwie Minderwertiges. Also wir haben das teuerste Fleisch geholt, wir haben den besten Burger, das beste Burgerbrötchen geholt, wir haben die besten Salat, Tomaten, alles was irgendwie machbar war, haben wir da zusammengestellt und haben ihm diesen wunderbaren, saftigen, tollen Burger kreiert.
Und hat er ihm geschmeckt?
Ja, natürlich. Das Witzige an der ganzen Sache war ja einfach, dass dann später in der Zeitung stand, er hätte ja Spargel gegessen mit Sauce Hollandaise. Okay. Er kann ja nicht. Also man kann ja nicht als US-Präsident kommen und kann dann auch noch Burger essen.
Okay, aber du weißt, wie es war.
Ich weiß, wie es war. Ja, es war sehr aufregend, es war großartig, eine tolle Erfahrung, ja.
Michael Jackson war auch jemand, der es offenbar so gerne ein bisschen handfest mochte, Hähnchen, ja. Eigentlich im Grunde ja Hähnchen mit Pommes, oder? Wollte er haben.
Ja, wobei ja. er saß immer bei uns in der Tölzer Stube, die war immer sehr geschützt und ein bisschen abseits und da gab es nur sowas wie Leberkäse und Spiegelei mit Bratkartoffeln und sowas. Ja, ja. Das hat er dann gerne so auch gegessen.
Ehrlich? Also er hat das auch gerne und mit Freude?
Ja. Also für Michael Jackson, ich kann mich nicht dran entsinnen, dass wir irgendwie eine Extrawurst gemacht haben. Nee.
Okay, also hast eine gute Erfahrung mit ihm gemacht.
Ja.
Jetzt gibt's Wunschmusik. Michael Jackson, hat er wenigstens auch ein Autogramm da gelassen oder ein Selfie oder so?
Das durften wir alles nicht. Ah. Wir durften alle nicht so nah ran.
Ach so, also ja. alles in Erinnerung.
Ja.
Aber dafür Musik von ihm jetzt hier, The Way You Make Me Feel. Sie stand nicht nur in der Küche, sondern auch vor der Kamera. Für Sendungen wie Daheim und Unterwegs im WDR, Verrückt nach mehr in der ARD, Die Küchenschlacht im ZDF oder die Kocharena auf Vox, wo wir sie als Kochexpertin mal selbst am Herd und mal als Mitglied in der Jury erlebt haben. Sibylle, nicht jeder Koch steht ja gerne im Rampenlicht. Bei dir ist es offenbar anders. Was ist so toll am Kochen im Fernsehen?
Ach, das kann ich jetzt gar nicht so bestätigen, ehrlicherweise. Ich würde mal sagen, ich habe nicht so einen Stress damit, vor der Kamera zu stehen. Oder vielleicht habe ich auch ein Händchen dafür oder mache mir auch gar nicht so einen Kopf darüber, wie jetzt und was jetzt. Aber dass ich jetzt so hier geschrien habe und darauf hingearbeitet habe, das war gar nicht so.
Also es kam eher so zu dir.
Es hat sich alles ergeben. Also ich war nie jemand, der gesagt hat, okay, jetzt mein Management muss jetzt hier Klinken putzen und da Klinken putzen, sondern das kam einfach.
Beim perfekten Promi-Dinner, da bist du zusammen mit anderen Kochkollegen angetreten und du hast bei der Soße ein bisschen gepatzt. Was war da los?
Ich sag mal so, das war eher Kleister.
Ach so. Okay, aber lecker.
Ja. Aber lecker, lecker. Es war total
Hauptsache.
Lecker.
Gut. Ja. Okay, also in der B-Note vielleicht ein kleiner Abzug, aber in der A-Note, okay.
Also es war auch echt viel. Also ja, aber es war eine großartige Sendung.
Glaubst du eigentlich, dass diese ganzen TV-Kochformate dazu geführt haben, dass Menschen besser kochen können oder gucken die das einfach nur lieber und kochen trotzdem nicht so gut?
Also ich denke, gut kochen, also nur vom Zugucken kocht man ja nicht gleich gut, aber vielleicht so ein bisschen als Inspiration, dass man sagt, okay, ach, das Lebensmittel gibt es ja auch. Ach, guck mal, das kann man damit machen. Ach, da gucke ich doch gleich
mal. Und vielleicht mal ein Interesse dafür entwickeln.
Genau, das ist so. Das, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es nur noch Unterhaltungsfernsehen ist. Also so eine richtig schöne Kochshow mit richtig Mehrwert einfach, wo ich denke, ah ja, oh ja, genau so kann ich das jetzt nachmachen. Bioleck zum Beispiel.
Da waren eben auch immer so kleine Kniffe dabei. Ne?
Ja.
Und das war immer so, da konnte man natürlich, hatte das auch einen Unterhaltungswert, aber man konnte
anders.
Was mitnehmen. Ja.
Genau, man hat geschwätzt, man hat über das Produkt geredet, man hatte Zeit, es war nicht gehetzt, es ist nicht dieses Betteln, wer ist besser, wer ist schneller, wer ist der Superheld im Erdbeerfeld. Also das war es einfach nicht so. Es ging einfach
das
so
Das stimmt, um jetzt wo du es sagst, Alfred Bioleck hat entspannt mit seinen Gästen gekocht. Da war nichts von wegen Wettbewerb. Ne?
Nee.
Die Frau, die nicht nur im Spitzenrestaurant, sondern auch im Fernsehen gekocht hat, Sibylle Schönberger, heute hier bei uns in hr1. 2005 hat sie nach dem plötzlichen Tod der Küchenchefin im legendären Hessler in Maintal einen Michelin-Stern erkocht. Als damals jüngste Sterneköchin Deutschlands. Und ein Jahr später, da war bereits Schluss mit der großen Gastro-Karriere von Sibylle Schönberger. Sibylle, was war der Grund für den Ausstieg?
Der wunderbarste, den es überhaupt gibt. Ich war schwanger.
Und da hast du pausiert. Man hätte jetzt ja auch sagen können, dann machst du mal eine Pause und steigst dann wieder ein. Vielleicht, wenn so das Kind aus dem Babyalter raus ist. Aber das ist nicht passiert. Warum nicht?
Es haben mich alle für völlig bekloppt gehalten. Also wirklich, wie kannst du sowas machen? Wie kannst du überhaupt heiraten? Ja, hast du sie dann noch alle? Dann heißt du ja gar nicht mehr Milde. Ich glaube, heute weiß überhaupt gar keiner mehr, dass ich überhaupt mal irgendwann Milde hieß. Ja. Mein Sohn Hund kam dann im Juni 2006 zur Welt. Und ich bin erst mal als Mama aufgegangen und habe gekocht wie eine Wilde für den Kleinen. Und wir haben geheiratet damals und ich habe mich selbstständig gemacht. Und dann lief ja vieles einfach auch weiter. Also weiterhin Fernsehen gemacht, weiterhin geschrieben, also Kochkurse gemacht.
In den 334 Sterneküchen gibt es nur, ich habe es mal nachgeschaut, 12 Frauen, die als Küchenchefin das Sagen haben.
Ja.
Dass die Haute Cuisine augenscheinlich nach wie vor so eine Männerdomäne ist, hat das den Abschied vielleicht für dich auch aus der Gastrobranche ein bisschen erleichtert oder war das kein Thema?
Das war kein Thema. Heute denke ich darüber anders. Also ich habe ja in richtig vielen TV-Formaten war ich ja. Und irgendwann hieß es, nee, wir wollen keine Frau mehr. Weil das Bild eines Kochs in der Öffentlichkeit, also des Profikochs, ist männlich behaftet.
Okay.
Und dann habe ich mal, also es ist, weiß ich nicht, vor 10 Jahren habe ich das erste Mal gehört und dann habe ich gedacht, oh wow, oh, schwierig, finde ich. Wobei ich ja nie so den Eindruck hatte und erst so jetzt denke ich mir, warum, wieso und weshalb? Früher dachte ich, naja, es ist, weil die Frau ja immer noch die Kinder bekommt und. Und heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube einfach, dass der Beruf des Kochs ist vielleicht auch gar kein Frauenberuf.
Warum?
Weil Frauen kochen ja meistens zu Hause. Hm. Dann ist er aber alles schon quasi küchenfertig und wenn ich mir so manchmal so unter den Freundinnen, wenn ich dann erzähle, und dann habe ich den Fisch ausgenommen und dann hier Leber und dann hier haben wir ein bisschen Bries gemacht und dann haben wir hier noch Muscheln und geputzt und getan und gemacht. Das ist doch ganz klibberig und glitscherig und blutig und schleimig und sag ich, ja. Und natürlich sind auch Gemüsesorten erdig und schmutzig. Also es ist ja nicht alles immer so sauber, so wie es irgendwie in den Geschäften drapiert ist.
Ach, du meinst, damit
ja?
Machen sich Frauen,
also ich glaube,
Frauen
dass,
nicht so gerne? Oder?
Ja, dass das vielleicht nicht unbedingt der Frauenberuf ist. Ich will niemandem zu nahe treten, aber das war so, wo ich darüber nachgedacht habe. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass die Frau kocht, aber so selbstverständlich ist es gar nicht. Es gibt ganz viele Frauen, die mögen das überhaupt gar nicht.
Die frühere Spitzenköchin und Kochexpertin Sibylle Schönberger heute hier im hr1 Talk, der natürlich auch zu finden ist in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Und wenn wir schon mal eine Frau vom Fach da haben, dann können wir auch gleich mal mit einem kulinarischen Irrtum aufräumen. Sibylle Schönberger, mit 27 Jahren zur jüngsten Sterneköchin Deutschlands aufgestiegen. Alkohol verkocht komplett beim Essen, ist ja eine gängige Annahme, stimmt aber nicht so ganz, oder?
Das stimmt nicht. Richtig. Es bleibt immer noch ein gewisser Restalkohol, weil durch Prozesse, die ich jetzt auch nicht genauer erklären kann, verkapselt sich immer ein Restalkohol im Essen und bleibt da.
Als Alkohol,
genau.
Kochst du noch mit Alkohol?
Ich trinke ganz gerne mal ein Gläschen Wein, aber ich koche schon, ach Gott, weiß ich nicht, 20 Jahre ohne Alkohol.
Was sind denn die Alternativen? Man sagt ja immer, ja, dann wird das alles ein bisschen aromatischer oder so. Was wäre eine Alternative zu einem Gericht, das man üblicherweise Coq au Vin, ne, mit Alkohol kochen würde? So.
Also worauf ich immer achte, ist, dass ich immer irgendwie versuche, diese natürlichen Geschmacksverstärker in meine Soßen, Suppen einzubringen. Das sind Tomaten, das sind Pilze, das sind Zwiebeln, das ist Knoblauch. Alles, was so ein bisschen Süße, Säure, ein bisschen ein Bitterton, ein bisschen Schärfe. Das versuche ich immer mit meinen Zutaten zu gewinnen und aufgefüllt wird manchmal einfach nur mit Wasser oder Säfte, ungesüßte Säfte oder natursüße Säfte. Und dann gucke ich, dass ich keinen Extrazucker, viele arbeiten ja irgendwie noch mit Extrazucker, ich und Zucker auch.
Also Apfelsaft finde ich gut, der kommt bei mir immer an den Rotkohl.
Ja, zum Beispiel, ja, aber der hat ja dann auch diese natürliche Süße. Also viele machen Unmengen an Zucker, Braunzucker, Karamell oder was weiß ich noch da alles rein. Und ich versuche dann eben mit dieser natürlichen Süße und Flüssigkeiten zu arbeiten, um eben keinen Alkohol zu verwenden.
Wir bleiben auch ganz nüchtern und wir füllen gleich gemeinsam unseren hr1-Fragebogen aus. Der hr1-Fragebogen heute für die frühere Sterneköchin und Kochexpertin Sibylle Schönberger. Sibylle, geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt.
Mhm.
Bereit?
Ja.
Okay. Mein schönstes Privileg als gelernte Köchin ist?
Kochen zu können.
Mich bringt's auf die Palme, wenn?
Mein Haus unordentlich ist.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Oh, ist verdammt teuer im Moment, glaube ich. 4 Euro.
Wenn man gute kauft.
Ja.
So, mein absolutes Lieblingsgewürz.
Oh, Zimtblüte. Das macht so einen reinen Geschmack im Mund. Da muss man richtig schön drauf rumkauen und dann wird es so scharf süßlich. Und dann kann man das aber auch runterschlucken und dann ist der Mund so gereinigt.
Ja.
Und man kann das überall so ein bisschen dran machen.
Zimtblüte. Mhm. Peinlich war mir zuletzt.
Ach, ich war im Restaurant und sollte da auch für eine Sendung Test essen und guck mich so um und denke, ach, sind das deine Eltern, die da hängen? Nein, Entschuldigung, das ist Atatürk, der hat die Türkei gegründet. Oh, das war todespeinlich.
Okay, das kann man nicht immer alles so auf dem Schirm haben. Bereut habe ich.
Nichts.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass tatsächlich, glaube ich, alle irgendwie glücklich sind. Man kann es nicht immer jedem recht machen.
Für den Hunger zwischendurch esse ich am liebsten
eine Karotte.
Dubai-Schokolade ist für mich.
Ach, totaler Quatsch.
Zufrieden bin ich erst, wenn.
Oh, ich bin grundsätzlich zufrieden.
Ich habe Angst vor.
Meine Kinder sind jetzt gerade Flügge und dass der Zeitpunkt kommt irgendwann, dass wir nicht mehr so eng sind, da habe ich Angst vor.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
Bei allen, die mich bis jetzt in meinem Leben unterstützt und begleitet haben und immer dafür gesorgt haben, dass es mir gut geht.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Da stehen Spiele.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Sibylle Schönberger. Und zum Dank gibt's nochmal Wunschmusik Madonna, Rain, aus ihrem 92er-Album Erotica. Ist eine wunderschöne Ballade, finde ich. Warum dieser Song?
Die war ja gar nicht so erfolgreich.
Nee.
Also die Ballade, der Song.
Ist schade.
Aber mich hat er so gepackt. Ich finde ihn einfach toll.
Ich auch. Deshalb spielen wir ihn jetzt. Rain. Ich will, dass es den Leuten bei mir schmeckt. Das hat sie mal in einem Interview gesagt und es war ein Glaubenssatz, der ihr schon in sehr jungen Jahren einen der begehrten Michelin-Sterne eingebracht hat. Sibylle Schönberger, heute unser Gast im hr1 Talk. Bei dir auf der Speisekarte, da gab es weniger so exotische Sachen damals, sondern es gab viel Bodenständiges, aber in ungewohnter Kombination. Zum Beispiel gab es da Blutwurst-Ravioli mit Sauerkraut.
Oh, das war so lecker. Ja.
Woher kommt diese Liebe zum Kochen ohne Schnickschnack und zum Regionalen?
Meine Mutter hat früher immer frisch gekocht, aber ich hatte es nie mit dem Kochen. Also nie. Also ich kann ganz gut Aromen und Farben zusammenbringen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Talent. Und das macht dieses gute Kochen oder diese Lust auf Farbspiele und Aromenkombinationen, die, auf die vielleicht nicht unbedingt jeder kommt, aber die auch nicht zu fancy sind, dass man sagt,
oh nee, gar nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, was das ist gerade.
Wobei,
eben, ne?
Ich habe mal ein Eis gemacht, so ein Schokoladenpfeffereis. Und meine allerbeste Freundin kam mit ihrem Mann damals, hochschwanger, zu mir zum Essen und ich habe sie bekocht mit Leidenschaft und habe ihnen ganz viele kleine Gänge rausgeschickt, habe immer erklärt und habe mich so gefreut, dass sie da war. Und dann bringe ich ihr dieses Pfeffereis raus und sage, hier, guck mal, Pedi, hast du Schokoladeneis? Und dann bin ich auch gegangen und dann kam ich wieder zurück. Dann hat die mich da zusammengefaltet.
Was?
Aber frag nicht nach Sonnenschein.
Warum?
Was mir denn einfallen würde, dieses wunderbare Schokoladeneis mit Pfeffer zu versauen, das wird dir überhaupt gar nicht gehen. Wäre ganz furchtbar.
Okay, also ich kann vielleicht nur zu ihrer Verteidigung sagen, wenn man schwanger ist, dann schmeckt man die Dinge auch vielleicht ein bisschen intensiver oder so. Vielleicht war das dann schon hart. Ja. Ist die Freundschaft darüber zerbrochen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht.
Du hast auch viel mit Gemüse immer gearbeitet. Also vegetarische Gerichte waren fester Bestandteil, schon weit bevor hier vegan überhaupt ganz weit vorn war. Aber auch eben Fleischküche, weil beides seinen Platz haben muss in deiner Kochwelt.
In meiner Kochwelt gibt es, also als ich Köchin gelernt habe, war das so, wir hatten ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch. Das war der Hauptdarsteller und dann wurde alles drumherum gewickelt. Aber eigentlich muss es umgekehrt sein. Also es muss so dieses Grundgerüst aus Gemüse und allem Möglichen entwickelt sein. und stehen und dann kann man alles da draufsetzen, ob das Fisch ist, ob das Geflügel ist. Es ist dann wurscht. Man kann dann nicht sagen, wenn man das nämlich so entwickelt, das Gericht, das passt nicht zu Fisch.
Wenn man
das
die Basis geschaffen hat. Ganz schräg,
wenn man die Basis geschaffen hat mit Gemüse. Und dann passt alles andere obendrauf.
Kleine Portionen waren, glaube ich, deine Sache auch nicht so als Spitzenköchin. Also wolltest, dass die Leute auch satt werden. Warum glaubst du, ist das eigentlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen anders? Also da habe ich echt das Gefühl, ich muss vorher vielleicht noch ein Butterbrot essen, damit ich dann nicht mit Heißhunger in dieses Restaurant marschiere.
Ja, so. Das ist immer schwierig. Mit diesen Portionsgrößen.
Da muss man auch schon 6 Gänge bestellen, weil sonst wird man auch nicht
satt.
Ja,
oder man kriegt halt zwischendurch Brot und Butter, es ist ja für mich ganz furchtbar. Also wenn ich mal ein eigenes Restaurant habe, keine Angst, bei mir gibt es kein Brot und keine Butter, man wird von dem Essen satt.
So, sagt die Köchin und Kochexpertin Sibylle Schönberger heute hier bei uns im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und der Köchin und Kochexpertin Sibylle Schönberger, die 2015 zusammen mit dem Münchner Ernährungswissenschaftler Hans Hauner und einigen anderen Autoren ein ganz besonderes Buch herausgebracht hat mit dem Titel Lust auf Leben, Kochen gegen Krebs. Das ist ein Buch, zu dem du 60 Wohlfühlrezepte beigesteuert hast. Was sind das für Rezepte?
Die sollen zum Wohlfühlen anregen. Also es ist ja wirklich eine ganz furchtbare Krankheit. Ich habe das Buch meinem Papa gewidmet, der ganz furchtbar an Lungenkrebs gestorben ist. Und habe gedacht, das muss doch irgendwas geben, was es so ein bisschen erträglicher macht, diese ganze furchtbare Situation einfach. Ja. Und ich blätter heute auch immer noch sehr gerne durch dieses Buch. Es sind so sehr farbenfrohe, aromenreiche Rezepte. Und es ist ja so, dass oft Krebserkrankten die haben einen ganz anderen Geschmackssinn, von gar nicht da bis überempfindlich und da irgendwie was zu finden, was gehen könnte.
Und was den Leuten dann auch bekommt in dieser Situation. Ja, also was sie vertragen und trotzdem auch noch ein bisschen Freude haben. Sag mal so ein Beispiel.
Es können ganz einfache Pfannkuchen sein, Pancakes oder Plätzchen backen. Es ist nicht nur unbedingt dieses Gericht, was dann gekocht wird, sondern einfach dieses, vielleicht essen wir ja dann mal zusammen, vielleicht esse ich dann überhaupt mal was oder ich entwickle eine Lust. Ja, einfach, dass es heißt, dass man so ein bisschen an so ein Wohlfühlgefühl rankommt. Und es sind gar nicht mal so wirklich die Gerichte, sondern
so ein Gegengewicht bildet einfach zu dieser schwierigen, belastenden Situation. Jetzt gibt's nochmal Wunschmusik von Depeche Mode. Bist du Fan?
Es hat mich in dieser Zeit sehr geprägt. Es waren nämlich alle Fans und ich war nicht so ein Fan, aber es gibt schon Lieder von Depeche Mode, die sind schon da.
Und eins davon, spielen wir jetzt. Aus dem Album Violator ist das Personal Jesus. Ihre Zeit in der Restaurantküche liegt schon eine ganze Weile zurück, aber auch heute noch kann man sie tatsächlich buchen. Sibylle Schönberger, die als jüngste Sterneköchin in die Geschichte der deutschen Spitzengastronomie eingegangen ist. Homecooking und Sibylle Schönberger. Jetzt sag uns mal, wie man das machen kann. Wo
großartig.
Bucht man dich für was?
Ja, einfach eine E-Mail schreiben. Also das mache ich so super gerne, weil dann kommt man einfach zusammen und ich koche nicht für, sondern wir kochen alle miteinander. Wir besprechen zusammen ein schönes Menü, das kann von bis und übergehen, ja. Und dann bringe ich die Waren mit, je nach Wunsch, und dann kochen wir zusammen. Also es gibt welche, die sagen, ja, wir müssen mal irgendwas mit Fleisch machen oder das soll halt nur mit Gemüse sein, vegetarisch oder vegan oder, also da sind ja den Wünschen überhaupt gar keine Grenzen gesetzt.
Und die Leute nehmen dann aber auch richtig was mit. Also es ist natürlich schön, wenn man hinterher dann gemeinsam essen und ein bisschen quatschen kann. Das ist ja toll und sich freuen an dem Essen. Aber sie nehmen auch praktisch für ihre Kochfähigkeiten was mit.
Genau, das ist ein Kochkurs bei den Leuten zu Hause.
E-Mail an Sibylle Schönberger und richtig. Zack.
Stehe ich in der heimischen Küche.
Und man kann auch mal sagen, hier, ich möchte mal gerne ein Gericht kochen, was auch Michelin-würdig wäre. Also wenn man diesen Ehrgeiz hat,
ja,
kann man das mit dir machen. Findest du eigentlich, dass in den Schulen, jetzt mal abgesehen von bei uns Haupt- und Realschulen, da wird das angeboten, aber in Gymnasien nicht, nach wie vor nicht. Mhm. Findest du, das ist ein Versäumnis? Findest du, auch da sollte Kochunterricht angeboten werden?
Also das sollte einfach ein Pflichtfach sein und kein Wahlfach, weil das ist einfach so wichtig für die Kinder, dass sie etwas erleben, was sie direkt erleben können. Also weißt du, Mathearbeiter, sitze da, lernst auch vorher, sitzt da und weißt, musst Ewigkeiten auf das Ergebnis warten, hast ein ungutes Gefühl. Und bei dem Essen, da sind wir wieder bei diesem guten Gefühl. Es ist so wichtig, dass die Kinder auch ein gutes Gefühl bekommen, dass sie was geschaffen haben. Und wenn die Anleitung auch gut ist, das muss auch passen, das geschafft haben. Die gehen da raus wie so Grinsekekse. Oh, Frau Schönberger, Mensch, toll und ach, super und herrlich, ja. Und das ist so ein wichtiges Fach.
Fürs Leben.
Fürs Leben.
Absolut. Ja. Können deine Söhne kochen?
Also mein Jüngster, der ist passionierter Hobbykoch. Der Große, er schafft es zu überleben, sagen wir es mal so.
Okay, also ein bisschen was an Grundlagen hat er aber mitgenommen.
Genau, ja, das können sie schon beide.
Sibylle Schönberger, die Frau, bei der man nicht nur gut essen, sondern auch das Kochen lernen kann, hier im HR1 Talk. Wir leben in einer Welt, in der es oft schnell gehen muss, auch mit dem Essen. Fastfood und Fertiggerichte rein in die Mikrowelle, raus aus der Mikrowelle und möglichst kein großer Aufwand. Hinzu kommt, dass viele Menschen auch gar nicht mehr richtig kochen können, weil sie es eben nie richtig gelernt haben. Sibylle Schönberger, Köchin, Kochexpertin. Trotzdem ist das Thema Essen und Genießen aber so im Trend eigentlich ja wie noch nie. Auch wenn viele Leute auf Fertigprodukte zurückgreifen und es wird viel Geld ausgegeben für Restaurantbesuche, für teure Küchenausstattungen, auch daheim, für hochwertige Lebensmittel. Wie passt das eigentlich zusammen?
Also viele haben so eine Küche, so eine Prestigeküche, wie andere irgendwie ein tolles Auto fahren, haben die eine tolle Küche und wissen gar nichts damit anzufangen.
Es ist mehr so schön, dass man es hat und dass man es herzeigen kann, aber man arbeitet faktisch nicht
daran. Ja, es könnte ja schmutzig werden.
Ja.
Also auch sich damit auseinanderzusetzen und sich auch die Zeit nehmen. Wir haben ja oft einfach nicht die Zeit. Ich merke das ja an mir selber. Dann renne ich den ganzen Tag und tue und mache. Dann fällt mir zu Hause noch ein, ach, du musst noch Rasen mähen, ach, du musst noch die Wäsche aufhängen, ach, du musst das noch machen und das noch machen. Und dann habe ich so einen Hunger, dass ich leider irgendwas esse, nur damit ich jetzt mal schnell was esse. Und ich muss immer ein bisschen auch mit mir arbeiten und sagen, nee, jetzt überleg mal, was hättest du denn gerne? Und
man kann auch in 20 Minuten schöne Sachen
machen. Ja, natürlich. Ja. Aber mit meinem Sohn habe ich mal ein Wettkochen gemacht, wer schneller eine Pizza zubereitet hat. Ich war schneller mit der selbstgemachten Pizza, mit so einem Schnellteig. Also einfach Mehl, Backpulver, Olivenöl, Wasser, das Ganze zusammengerührt und dann ausgerollt, belegt und fertig. Ich war schneller fertig als er mit der Tiefkühlpizza, weil die frische Pizza braucht zwar ein bisschen länger in der Zubereitung, bis ich den Teig habe, bis ich das
drauflege. Aber dann schnell abbacken.
Aber dann ist sie in 3-4 Minuten ist sie gebacken.
Wo wird es hingehen mit unseren Essgewohnheiten? Werden wir immer veganer, immer bewusster oder werden wir immer abhängiger von der Nahrungsmittelindustrie, die uns alles mundgerecht liefert?
Wenn ich das wüsste, würde ich Lotto spielen. Also ich finde die Entwicklung gerade, finde ich sehr gut, dass es tatsächlich viel mehr gibt, die ja in die vegane Richtung tendieren. Was mir nicht passt, ist dieses chemisch zusammengerührte Vegane, dieses Unnatürliche, das widerstrebt mir so ein bisschen. Und da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr und hoffe, dass viele sich noch intensiver damit beschäftigen, was sie da unter der Nase reinstecken. Weil es gibt so einen ganz netten Satz, der da besagt, du bist, was du isst. Beschreibt eigentlich so alles.
Am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, kann aber auch ein Motto sein. Also du hast die große Auswahl.
Wenn ich morgens die Augen aufmache, ich bin so ein Gut-Laune-Mensch. Und das wünsche ich viel mehr Menschen, dass sie morgens einfach die Augen aufmachen und sagen, ist ja noch gar nichts passiert heute.
Genau,
das kann einfach ein guter Tag werden.
Das könnte ein guter Tag werden.
Ja.
Sibylle Schönberger, es war mir eine Freude.
Sehr gerne, mir auch.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1.
Genau meins.